Was für eine Szene, die uns da gerade so vor Augen gemalt wurde. David kämpft gegen Goliath. Eine herausragende Geschichte im Alten Testament. In 1. Samuel finden wir sie im Kapitel 17. 58 Verse beschreiben da diesen Weg, den David geht, vom Schafhirten zum Kämpfer und zum Sieger über diesen Riesen Goliath. Heute alle diese Verse durchzulesen und auch auf jeden einzelnen einzugehen, das würde den Rahmen der Predigt sprengen bei 58 Versen. Und daher lade ich dich ein, wenn du es im Vorfeld noch nicht getan hast, mal das ganze Kapitel 17, 1. Samuel nochmal durchzulesen. Diese Geschichte, die liest sich recht flüssig, also es ist ja auch eine spannende Geschichte, also herzliche Einladung dazu. Wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast und ihm nachfolgst, dann stehst du in einem Kampf. Und dieser Kampf, der wird gekämpft. Du stehst in diesem Kampf und es ist ein geistlicher Kampf. Und die Fronten sind klar geklärt, wenn du zu Jesus gehörst. Es ist der Kampf gegen diese Macht von Sünde, Tod und Teufel. Und dieser Kampf, der findet nicht zwischen Menschen statt. Du stehst in einem geistlichen Kampf. Und dieser Kampf, der ist schon gekämpft, seltsam, der Sieger steht schon fest in diesem Kampf. Noch ein weiterer Hinweis, in diesem Kampf bist nicht du der Held. Was hat das jetzt hier mit David und Goliath zu tun? Dieser geistliche Kampf, diese Tatsache von diesem geistlichen Kampf, und wer hier überhaupt der Held ist, das möchte ich in meiner Predigt heute entfalten. Lass uns aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne in deiner Bibel mitlesen, sonst findest du den Text auch an der Wand. Und ich möchte zu Beginn mal die ersten paar Verse aus Kapitel 17, 1. Samuel 17 lesen. Mein erster Punkt für diese Predigt lautet nämlich, Gott kämpft den Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Vers 1. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Socho und Aseka. Und Saul und die Männer von Israel versammelten sich und lagerten sich im Terebintental. Und sie stellten sich den Philister gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Okay, also in der Szene von diesem Film haben wir gerade gesehen, wie das aussah. Ich glaube, das sah noch viel gewaltiger aus, so dieses Tal. Die eine Schlachtordnung auf der einen Seite und die andere Schlachtordnung auf der anderen Seite. Das ist die Ausgangslage des Kampfes von Israel. Und da waren diese Philister, und diese Philister, die waren ein Volk, welchen den Israeliten bei weitem überlegen waren. Sie waren die Ersten, die mit Bronze und Eisen handeln konnten und auch Waffen herstellen konnten. Sie hatten Streitwagen, man könnte wahrscheinlich heute sagen, das waren diese Streitwagen sind die heutigen Panzer gewesen. Also sie waren militärisch auf jeden Fall mal überlegen. Sie hatten sehr viel Erfahrung in Sachen Kriegsführung. Dieser Kampf, der war sowas von unfair. Außerdem lebten die Philister entlang der Küste von Israel. Dort lief die Haupthandelsroute der damaligen Welt entlang, also wenn man aus Nordafrika, Ägypten etwas in den Mittleren Osten oder in den Rest von der Welt bringen wollte, musste man an den Philistern vorbei. Sie waren reich, vielleicht durch hohe Zölle oder auch durch Raub. Jedenfalls waren die Philister top ausgestattet. Sie waren top in militärischen Dingen. Und außerdem hatten sie Goliath. Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Also wenn man das mal so ein bisschen umrechnet, waren das vielleicht so 3 Meter groß, dieser Mann. Also riesig. Ich höre so ein Rauschen. Bin ich das oder ist das das Mikrofon? Ist gut? Okay. Und so ein Vorkämpfer, wie wir hier ja lesen, das war gar nicht so unüblich im Alten Orient, dass es einen Zweikampf zwischen 2 Vorkämpfern gab. Und wenn man jetzt mal so die Zahlen anschaut, 3 Meter groß circa, wenn man es umrechnet, Zahlen mal hin oder her, Fakt ist, Goliath war im Vergleich zu allen anderen Männern und wahrscheinlich vor allem auch zu David ein Riese. 2 so verschiedene Gewichtsklassen, also in einem offiziellen Kampf hätte man diese beiden nicht miteinander kämpfen lassen. Er war körperlich überlegen und dann lesen wir jetzt hier ab Vers 5, nicht nur körperlich überlegen, sondern auch seine Rüstung und seine Waffen. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer begleitet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel pro Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Also der Panzer, den Goliath anhatte, der war fast so schwer wie ich. Umgerechnet circa 60 Kilo. Also der Typ, der war eine Maschine. Der war eigentlich ein lebendiger, menschlicher Panzer. Und es war aussichtslos, diesen Zweikampf zu gewinnen. Saul und die Israeliten, die wussten das. Und sie wussten auch, dass sich einer zur Verfügung stellen muss, der sich quasi aufopfert. Und Goliath, der war nicht nur vom Aussehen, also seiner körperlichen Statur furchteinflößend und mit seinem Panzer und das, was er da um sich rumhängen hatte. Nein, er war auch geschickt in der Kommunikation. Ab Vers 8. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, damit dass wir miteinander kämpfen. Israel, was ihr hier macht, ist verschwendete Zeit. Wozu zieht ihr überhaupt aus? Ich bin einer der Philister, der Überlegenen, kriegserfahren, bestens ausgerüstet. Bevor wir euch auslöschen und ein Blutbad anrichten, lasst uns das mit einem Zweikampf regeln. Und ihr bleibt alle verschont. Ihr schickt mir einen, ich kämpfe gegen ihn und wenn er gewinnt, werden wir eure Knechte sein. In Klammern, was nicht passieren wird. Und wenn ich gewinne, dann seid ihr unsere Knechte. In Klammern, das, was sicher passieren wird. Saul und die Israeliten konnten nur zwischen diesen Optionen wählen. Aussichtslos, diesen Kampf überhaupt zu gewinnen. Und wie reagierten Saul und seine Männer? Vers 11. Und Saul und das ganze Israel hörten diese Worte des Philisters. Und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Angst hatte ganz Israel ohnmächtig gemacht vor diesen Riesen. Und das ist die Realität des Gottesvolks, wo es drin steht: Der Feind kann nicht besiegt werden. Egal wie wir es versuchen werden, wir werden verlieren. Und ich hatte eingangs ja erwähnt, dass wenn wir mit Christus unterwegs sind, eine persönliche Beziehung zu ihm haben und ihm nachfolgen, in einem geistlichen Kampf stehen. Wir sind Gottes Volk heute. Und genauso wie das Volk damals sind wir dieser Realität ausgesetzt, mit diesem Feind, der unbesiegbar ist. Unser Feind ist die Sünde und daraus resultierend der Tod. Und egal wie hart wir es versuchen, wir sind ohnmächtig. Wir sind ausgeliefert dieser Tatsache, von dieser Macht, von Sünde, Tod und Teufel. Und es gibt nur die Option zu verlieren. Gerade dann, wenn du denkst, dass du in der Lage bist, aus eigener Kraft diesen Kampf zu bestehen. Die Macht der Sünde zerstört dich, es zerstört dein Selbstwert, es zerstört die Beziehung, in denen du lebst, es zerstört auch die Beziehung zu Gott. Und du kannst nichts tun, um diesen Kampf mit der Sünde zu gewinnen. Du bist dieser Realität schutzlos ausgeliefert. Und der Teufel, der steht selbstsicher da und fragt sich: Wozu bist du eigentlich herausgezogen? Du kannst hier doch nichts ausrichten. Und jetzt gibt es sicher einige von uns, die so, ja, ich sag's mal, arrogant sind und behaupten, sie haben ihre Versuchungen durch harten Verzicht in den Griff bekommen. Es gibt wahrscheinlich genug von uns, die sich selbstsicher in dieser Geschichte am liebsten mit David identifizieren. Die dann behaupten, sie haben ihren feindlichen Riesen besiegt. So gern du dich auch mit diesem David hier in dieser Geschichte am liebsten identifizieren willst, du bist nicht David. Nein, du gehörst zu diesem Volk, das niedergeschlagen ist und sich sehr fürchtet. Du bist nicht der Held deines Glaubens und der Held über den Kampf, über die Sünde. Du bist derjenige, der in diesem Kampf nur verlieren kann. Unser Feind ist maßlos überlegen. Das müssen wir realisieren, welcher Macht wir ausgesetzt sind hier auf dieser Erde. Die Macht von der Sünde, dem Tod und vom Teufel. Es ist eine Macht, die uns übermannt. Und das Neue Testament spricht hier in Römer 3 auch in einer Art davon, dass wir dieser Tatsache ins Auge schauen müssen. Wir sind alle Lügner, wir sind alle unter der Sünde, unter dieser Macht. Kein Gerechter, auch nicht einer, keiner, der Gott sucht. Wir sind alle abgewichen, allesamt untauglich geworden. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. In dieser Realität stehen wir. Schau, wenn du die Sünde nicht bereust und zu Gott umkehrst, wenn du ihm dein Vertrauen schenkst, dass er diesen Kampf kämpft und der Sieger über diese Mächte ist, dann wirst du diesen Kampf nicht gewinnen können. Und aus dieser Konsequenz der Sünde wirst du den Tod davon tragen. Wir haben hier eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Entweder wir versuchen es weiterhin aus eigener Kraft, den Kampf mit diesem Riesen zu bestehen, oder wir lassen den wahren Helden des Glaubens diesen Kampf für uns kämpfen. Und dieser wahre Held ist Jesus Christus, der größere David. Fang an, deinem Herzen beizubringen, dass dieser Kampf Gottes Kampf ist und du diesen Kampf nicht gewinnen kannst. Das erste Punkt meiner Predigt: Gott kämpft einen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Und der zweite Punkt: Gott kämpft diesen Kampf auf eine unerwartete Weise. Lass uns weiterlesen ab Vers 12. Jetzt passiert dieses Unerwartete. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. In Klammer kurz auf, also in Kapitel 16, da wird schon von diesem Mann berichtet, von diesem Isai mit seinen 8 Söhnen. Und Samuel war unterwegs, den neuen König zu salben, und hatte dort die Söhne auch sozusagen versucht zu rekrutieren. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Die 3 ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner 3 Söhne, die in den Krieg gezogen waren: Eliab, der Erstgeborene, und der 2. Abinadab, und der 3. Schama. Und David war der Jüngste, und die 3 ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. Also David muss irgendwie davon auch mitbekommen haben. Er war ja normalerweise bei Saul am Hof, spielte die Harfe und hatte die Aufgabe, ihn auch zu beruhigen. Und er war immer wieder auch trotzdem zu seinem Vater, um ihn zu unterstützen bei diesem Schafehüten. Isai hatte 8 Söhne, 3 davon, die wahrscheinlich schon alt genug waren, waren mit Saul im Krieg. David der Jüngste, vielleicht sogar noch im Teenageralter und wahrscheinlich auch nicht so groß. Rein äußerlich gesehen wäre David niemals der Richtige für einen Zweikampf mit einem Riesen gewesen. Goliath stellt es auch fest: Mit dir will ich nicht kämpfen. Aber es wird sich in dieser Geschichte im Verlauf, wie wir es auch im Video gesehen haben, herausstellen, dass es genau derjenige ist, der antritt, dieser von den Augen her gesehen Unfähige. Davon lesen wir in den nächsten circa 20 Versen. Und aus menschlicher Sicht konnte David nicht gewinnen, aber er glaubte an Gott und vertraute Gottes Kraft, diesen Kampf zu gewinnen. Und ich glaube, dass es auch so unsere Aufgabe heute ist, an Gott zu glauben, auf diese Art und Weise, und Jesus Christus zu vertrauen, der diesen Kampf schon gewonnen hat. Wenn wir auswählen müssten, wer gegen diesen Riesen kämpfen soll, dann wäre es vielleicht König Saul selbst oder Davids großer Bruder, dieser Eliab. Da lesen wir in Kapitel 16 davon, dass er gut von Aussehen war und einen hohen Wuchs hatte. Also am ehesten hätte er wahrscheinlich von den Größenverhältnissen gegen Goliath kämpfen müssen. Aber Gott kämpft diesen Kampf mit der unerwartetsten Persönlichkeit, mit diesem Schafhirten David. Und auf unsere geistliche Ebene heute bezogen, so war es auch mit Jesus Christus, dem größeren David. Da lesen wir in Jesaja 53, wie er aussah. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja 53, Vers 1. An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er, Jesus Christus, ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Aus dürrem Erdreich, keine Gestalt, keine Pracht, kein Aussehen, kein Gefallen, verachtet, vor dem man das Angesicht verbirgt. Der ist der Mann, der den Kampf gegen unseren Riesen, die Sünde, kämpft und gewinnt. Das jüdische Volk hatte eine Vorstellung von ihrem Messias, von demjenigen, der sie befreien wird und herausholen wird aus der Gewalt ihrer Feinde. Und Jesus, der wahre Messias, hatte keine Gestalt und keine Pracht. Er sah unerwartet aus. Ich weiß nicht, welche Erwartungen du so an deinen Retter hast. Welches Bild machst du dir vielleicht von Jesus? Ich glaube, dass wir alle so ein bisschen dazu neigen, so unseren eigenen Jesus auch zusammenzubasteln, mit dem es dann auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wenn ich genug bete und wenn ich einen großen Glauben habe, dann wird Jesus mir Sicherheit geben. Dann wird er sicher nicht zulassen, dass ich die Arbeitsstelle verliere oder krank werde. Ich gehe regelmäßig in die Gemeinde und opfere meine Zeit auf. Da werde ich sicher auch gewisse Vorzüge mit Jesus genießen können. Ich weiß nicht, was deine Gedanken das sind, aber wir basteln uns unseren Jesus und haben bestimmte Vorstellungen davon, wie er ist und wie er uns helfen wird. Und von diesen Vorstellungen und Erwartungen, glaube ich, müssen wir uns verabschieden. Gott kommt anders, als du denkst, und er hilft dir unerwartet. David wusste das auch, und wir springen jetzt hier vor zu Vers 47, da lesen wir: Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Nicht durch Schwert oder Speer, das wusste David. Nicht so wie du und ich denken und erwarten, kämpft Gott gegen den Kampf, in dem Kampf gegen die Sünde. Ein erster Punkt ist dieser gewesen, dass Gott kämpft. Und zwar ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Das zweite Punkt ist, er kämpft diesen Kampf auf eine unerwartete Weise. Und jetzt noch schließlich dieser dritte Punkt. Gott gewinnt diesen Kampf eindeutig. Ich lese weiter in Vers 48. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus den Philistern entgegen. Stellt euch nochmal diese Szene vor. Israel, das da kauert, niedergeschlagen ist und fürchtet sich. Und David ist nicht noch am Studieren, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Eilends läuft David auf Goliath zu. Die beiden Schlachtreihen da auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Tal, und jeder wusste, wie dieser Kampf ausgehen würde. Goliath war David überlegen. Ein Hieb mit seinem monströsen Schwert und David würde sterben. Die Philister rieben sich vielleicht schon die Hände, ja, und dachten sich, die Israel werden unsere Knechte. Und die Israeliten dachten vielleicht, es kann nicht gut ausgehen, wir werden als die Knechte der Philister enden. Jeder war sich sicher, wie diese Szene ausgehen würde. Und jetzt lesen wir in Vers 49. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seiner Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David hatte aber kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. David besiegelt diesen Kampf eindeutig, indem er den Kopf abschlägt. Lesen wir dann noch mal 2, 3 Verse weiter vorne. weiter hinten nochmal. Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Also in diesem Zweikampf brauchte es keine Preisrichter, die irgendwie noch darüber diskutieren, wer jetzt eigentlich diesen Kampf gewonnen hat. Der Kampf war sowas von entschieden. David hatte Goliaths Kopf nach Jerusalem gebracht. Keine Diskussion, es war fix. Und genau so sieht der Sieg von Jesus Christus über die Sünde und den Tod auch aus. Dieser Sieg ist zu 100% gewonnen. Keine Diskussion, kein Zweifel. Jesus Christus hat den Kampf mit der Sünde über deinem Leben entschieden gewonnen. Gott gewinnt diesen Kampf eindeutig. Und zwar am Kreuz. Vor 2000 Jahren. Und nicht aufgrund deines guten Verhaltens. Der Sieg über die Sünde und den Tod hat Jesus Christus bereits gewonnen. Nicht, weil du vielleicht irgendwann mal ein Hingabegebet gesprochen hast und jetzt so in deiner Nachfolge auch besonders versuchst, dich anzustrengen. Wenn du denkst und glaubst, dass du zu David werden kannst, dem Held deines Glaubens, dann wird das nicht funktionieren. Das entspricht nicht dem Evangelium. Mit dieser Art von Nachfolge wirst du keinen Anteil haben an diesem Sieg von Jesus Christus am Kreuz. Du musst hinschauen zum Kreuz und dir sagen, dort wurde der Sieg bereits errungen für den Kampf gegen meine Sünde. Dort hat sich alles entschieden, keine Diskussion, es ist fix. Ja, ich habe noch sündige Gedanken und ich rede manchmal sündige und dumme Worte und mein Verhalten ist manchmal noch sündig. Es entspricht oft nicht dem Willen Gottes. Aber all das, was in deinem Leben da noch passiert, kann nichts an dieser Kraft rütteln und ändern, die damals so mächtig war am Kreuz. Es kann nichts an dieser Kraft rütteln, die die Mächte von der Sünde, vom Tod und Teufel in die Schranken gewiesen hat. Deine Sünde in deinem Leben ändert nichts an dem Sieg, den Jesus am Kreuz hatte. Johannes 19, Vers 30, das sagt Jesus Folgendes, als er am Kreuz stirbt. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die letzten Worte von Jesus vor seinem Tod, es ist vollbracht. Der Sieg ist da, der ultimative Kampf ist gewonnen. Dein Riese, den du nicht besiegen kannst, ist besiegt. Und die brennende Frage jetzt hier zum Schluss ist vielleicht für dich, wohin dann jetzt eigentlich mit der Sünde in meinem Leben? Die Antwort ist simpel und vielleicht auch gleichzeitig sehr herausfordernd. Du musst dich ergeben. Du musst aufhören, selbst der Held sein zu wollen. Umkehren, Buße tun, Gott dein Vertrauen schenken, dass er diesen Kampf bereits gewonnen hat. Komm doch zurück zu diesem Ausgangspunkt, wo Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Und gerade wenn du vielleicht den Hang zum Gesetzlichen hast oder gerne versuchst, aus eigener Kraft der Sünde in deinem Leben zu widerstehen, dann möchte ich dich heute besonders einladen, genau das zu tun, zu diesem Ausgangspunkt zurückzukommen am Kreuz und zu sagen, ich nehme das in Anspruch, was Jesus dort geschrien hat. Es ist vollbracht, der Sieg über die Sünde ist eindeutig. Du meinst es gut, wenn du es selber versuchst. oder dich auch gern an die Gebote Gottes halten möchtest, aber du kratzt damit an der Gnade Gottes vorbei. Es ist vielleicht knapp, aber du verfehlst die Gnade Gottes. Glauben heißt, sein Vertrauen in Gott setzen, dass er den Sieg hat und gnädig ist. Ganz einfach und vielleicht doch herausfordernd zugleich. Gott ist gnädig. Wir stehen als Nachfolger von Jesus in einem Kampf, das war meine Ausgangslage von dieser Predigt. Ein Kampf gegen die Sünde und wir werden diesen aus eigener Kraft verlieren. Gott kämpft diesen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Und er kämpft diesen Kampf auch auf eine unerwartete Weise. Er hat eine Person geschickt, die nicht erwartet war, seinen eigenen Sohn, der rein äußerlich nichts ausrichten konnte. Und drittens, er hat diesen Kampf eindeutig gewonnen. Es ist vollbracht, keine Diskussion, kein Zweifel mehr. Das Evangelium beinhaltet die Gnade. Und diese Gnade kannst du nur begreifen, wenn du dir bewusst wirst, auf welchem verlorenen Posten du stehst. Wir müssen uns im Klaren sein, welcher Macht wir hier auf dieser Welt ausgesetzt sind. Und wenn wir uns bewusst werden, dass wir es nicht schaffen aus eigener Kraft und dann diese Macht am Kreuz erkennen, die über dieser Macht steht und mächtiger ist, dann werden wir leben. Können wir sagen mit Paulus, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Diesen Tod, den Jesus besiegt hat, die Sünde in unserem Leben, die er damit besiegt hat, dass dieses Anrecht von dieser Macht in unserem Leben kein Anrecht mehr hat, dass dieses Anrecht eigentlich aufgehoben ist durch Jesus Christus, das feiern wir auch jetzt im Abendmahl, wollen bekennen, dass Jesus diesen Sieg hat, dass es vollbracht ist. Wir können das Abendmahl auch nutzen, für diese Art und Weise zurückzukommen zu diesem Ausgangspunkt, wo Jesus das gesagt hat. Lass uns jetzt in eine Zeit vom Lobpreis und der Anbetung gehen und gemeinsam das Abendmahl feiern.